Eine neue Woche, eine neue Folge. Willkommen zu Folge 35 von der zweiten Luft. Und ja, Ende Juni, da bin ich hier in Hamburg den Heller Halbmarathon gelaufen, als ich so bei Kilometer 10, 12 irgendwie, ja, so mit mir selbst beschäftigt war, ist mir ein wunderbares Laufshirt aufgefallen in Lila. Und es stellte sich relativ schnell raus, dass dieses Laufshirt, was vor mir herlief, tatsächlich ein offizielles Laufshirt des Heller Halbmarathons war. Normalerweise, da muss ich sagen, sprechen mich die Designs, die Layouts, die Farben von Laufveranstaltungen weniger an. Aber in diesem Fall sah das wirklich richtig, richtig schick aus. Ich hatte es ehrlicherweise im Ziel wieder vergessen, aber wenige Tage später, da begegnete mir dasselbe Shirt und weitere Layouts oder weitere Designs bei Instagram. Und dann bin ich auf die dahinterstehende Firma aufmerksam geworden. Heute reden wir über Runamics. Runamics ist ein nachhaltiger Sportartikelhersteller aus Hamburg. Ich habe daraufhin einfach mal den beiden Gründern, Steffen und Henning, eine Mail geschickt und die beiden hatten tatsächlich sofort Lust, hier im Podcast mal zu Gast zu sein. Und deswegen wollen wir heute einfach mal tiefer eintauchen in nachhaltige Sportklamotte oder auch die Frage stellen, wie man wirklich nachhaltige Sportklamotten produziert. Freut euch jetzt also auf die beiden Gründer von Runamics, Steffen Otten und Henning Heide. Moin Steffen, moin Henning, schön hier zu sein.
Moin moin.
Hallihallo, moin.
Wie kommt man denn auf die Idee, heutzutage noch ein Sportklamottenlabel zu gründen?
Gute Frage. Tatsächlich sagen wir oft, wenn es eins nicht braucht, dann ist es eine neue Sportmarke, die neue Sportklamotten auf den Markt bringt. Diese Frage haben wir uns natürlich auch gestellt, aber uns war relativ schnell klar, dass es wirklich verantwortungsvoll produzierte Sportkleidung noch nicht gibt, gerade auch im Läufermarkt. Und da Henning und ich beide Laufsportler sind, jetzt nicht mit athletischen Ambitionen, sondern eher im Hobbybereich, war das für uns ein Riesenthema, dass wir da halt was an den Start bringen wollen.
Der Fokus, der liegt bei euch ja auf einer besonders nachhaltigen Produktion. Aber wie nachhaltig kann die Produktion von Sportklamotten denn eigentlich wirklich sein?
Genau, im Grunde ist es auch eh schwierig mittlerweile zu sagen, was ist nachhaltig und was nicht. Eigentlich kann man sagen, dass es gar nichts wirklich Nachhaltiges gibt, weil alle Produkte, die man irgendwie produziert und vermarktet, produzieren Emissionen, produzieren am Ende Müll. Das ist halt ein Problem mit sämtlichen Konsumprodukten. Ne? Von daher ist das auch die Klarheit, mit der wir auch am Markt sind. Auch wir haben einen Footprint. Alles hat einen Footprint. Und wir beschäftigen uns primär mit der Materialgesundheit und mit der Kreislauffähigkeit von Produkten. Materialgesundheit heißt, dass die Sachen, die in so einem Sporttextil drin sind, halt nicht schadhaft sind für die TrägerInnen und auch für die Umwelt später, wo die Textilien leider Gottes heutzutage oft noch landen. Und das zweite Thema mit der Kreislauffähigkeit, dass die Textilien einfach, dass das Material, was man für ein Textil verwendet, länger lebt als nur einen Zyklus, dass man halt daraus später weitere Textilien fertigen kann. Und mit diesen beiden Säulen beschäftigen wir uns primär.
Und zu dem, was Steffen gerade sagte, wir schaffen natürlich auch, so wie alle Firmen im Kapitalismus, eine Begehrlichkeit. Also mit Werbung, mit Anzeigen, mit Artikeln, mit einem Podcast. Wir sagen eigentlich immer, kauft, 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 kauft unsere Klamotten. Deswegen versuchen wir eben andere, nicht nur Marken, sondern andere Materialien zu ersetzen und sehen uns deswegen nicht jetzt nur als rein unternehmensgetriebene Firma, die jetzt nur auf Kapital schielt, sondern wir versuchen eben auch ein Impact-Startup zu sein und über die Sachen aufzuklären, die wir gerade machen und die vor allen Dingen falsch laufen in der Sportindustrie. Also läuft wahnsinnig viel falsch und darüber wird viel zu wenig berichtet. Und während schon ganz lange über Plastikstrohhalme und Schildkrötenzusammenhänge und Mikroplastik im Meer gesprochen wird, hat bis vor kurzem, würde ich mal behaupten, niemand auf dem Radar gehabt, was eigentlich in unserer Sportbekleidung ist und wie viel es da zu ändern gilt.
Großes Thema. Was war denn da oder was war denn für euch der Punkt, an dem ihr dachtet, Mensch, hier lohnt es sich, noch tiefer einzusteigen?
Ganz ursprünglich war tatsächlich das von Henning gerade angesprochene Mikroplastik so der ausschlaggebende Faktor. Das ist jetzt schon viele Jahre her, 2016, 2017. Beim Weltwirtschaftsforum Davos wurde das Thema auf die Bühne gehoben und da haben wir das zum ersten Mal auch gesehen und Da wurde es noch so als mittelschwere Naturkatastrophe tituliert. Und das war so der Kickoff, wo wir gesagt haben, okay, gibt es denn nicht Sportkleidung, die auch ohne Mikroplastik funktioniert? Und so haben wir angefangen, halt dieses Thema erstmal anzudenken. Wir sind 2019 mit einer ersten Kollektion quasi in einer Crowdfunding-Kampagne nach draußen gegangen, die ohne Polymere auskamen, also Naturfasern und Regeneratfasern. Und das war so der Kickoff. Und im darauffolgenden Jahr 2020 haben wir dann das Thema Cradle to Cradle kennengelernt. Cradle to Cradle ist ein Kreislaufkonzept. Und da haben wir das Buch von dem Professor Braungart gelesen, was der Urheber von diesem Konzept ist. Und für uns war klar, wenn wir ernsthaft verantwortungsvoll produzierte Sportkleidung machen wollen, in Klammern nachhaltig, dann müssen wir eigentlich diesen Cradle-to-Cradle-Leitstern für uns als Mission verhaften. Und da haben wir angefangen, uns dann mit dem Thema Materialgesundheit zu beschäftigen. Also was steckt eigentlich drin in den Materialien, komplett von Anfang an gedacht, und was kann passieren, um solche Textilien auch im Kreislauf zirkulieren zu lassen.
Was können denn eure Marktteilnehmer besser machen? Gibt es so die 5 Dinge, die ich als Sportartikelhersteller beachten muss oder sollte? Oder ist das vielleicht von Firma zu Firma auch komplett unterschiedlich?
Also ich fange mal mit dem Offensichtlichsten an, dann kann Steffen das, glaube ich, von dem Material ergänzen. Aber das Offensichtlichste ist eigentlich diese Begehrlichkeit, von der ich eben gesprochen habe, die mal runterzuschrauben. Also die meisten Firmen, da denken ja in Seasons oder Drops. Das bedeutet meistens dann Fall, Winter, Spring, Summer, also mindestens 2 Mal im Jahr dann neue Produkte rauszuhauen. Die werden weit im Voraus geplant. Mittlerweile ist das so, dass auch getrieben durch so asiatische Firmen wie Temu und Shein, selbst Firmen wie Adidas wirklich ganz, ganz viele, ich erinnere es gar nicht, 27 Drops im Jahr, glaube ich, machen und Kollektionen. Dann eben nochmal so Mikrokollektionen mit anderen Firmen zusammen, Kollaborationen und so weiter. Also man schafft ständig, man befüttert ständig den Willen beim Konsumenten oder der Konsumentin, so, du brauchst übrigens hier was Neues. Neu, 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 neu. Das sorgt dafür, dass natürlich diese ganze Ware nur in der idealen Welt, gesehen von den Konzernen, ist das ja dann alles verkauft. Ist es ja nicht, sondern du schaffst Neues, Neues. Und das andere wandert dann, das kennen wir alle, in den Sale oder in Outlet oder wo auch immer. Oder, das ist so der dritte Punkt dann, die Marken wollen ihre eigene Marge ja nicht ruinieren und sagen, naja, dann wartet ja jeder nur einfach ein halbes Jahr und kauft dann die Ware dann. Deswegen geben wir das nicht für 30% raus, sondern das wird stattdessen verbrannt, schlicht und ergreifend. Oder eben in irgendwelchen Fabriken gelagert oder so. Also nee, in der Regel glaube ich einfach dann echt verbrannt. Und das ist dann wirklich das komplett Absurde, dass diesem Großteil der Bekleidung einfach nur wegen der Begehrlichkeit für den Müll produziert wird. Also wenn man da schon sagen würde, eben eher unseren Ansatz, wir haben eine bestimmte Produktpalette, die ist überschaubar und die wollen wir stetig verbessern. Für diejenigen, die es eben jetzt nicht sehen, haben hier diverse Produkte gerade auf dem Tisch und alle von denen sind so, dass ich denke, die sind gut, können wir raushauen, aber ich möchte sie auch alle besser machen. Ich möchte die beste Hose machen und ich möchte die mit dem besten Kreislauf, mit den besten Herstellungsumständen, mit bester Bezahlung in den jeweiligen Ländern und so weiter. Also es gibt immer noch Dinge zu verbessern und das finde ich viel wichtiger, als zu sagen, so, neuer Colorway, neue Hose, wir haben zwar 3 schwarze Hosen, jetzt machen wir aber eine 4. schwarze Hose, die noch ein bisschen anders geschnitten ist und nochmal ein anderes Modell und nochmal mit einer anderen Firma zusammenarbeiten. Ich finde, bevor man wirklich mit Kreisläufen anfängt oder bevor man mit Material anfängt oder sagt, da kann Steffen, wie gesagt, gleich was zu sagen zu Ocean Plastic oder so. Vorher sollte man erstmal sagen, wir alle haben zu viel Bekleidung. Wenn man da anfängt, dann ist uns schon viel geholfen. So.
Also einer der Punkte, der uns wahrscheinlich am meisten stört an der aktuellen Entwicklung, ist, dass die großen Spieler dieses Thema mit dem recycelten PET für sich angenommen haben. Das hat vor einigen Jahren angefangen. Das Material nennt man AirPet. Das ist also sind einfach PET-Flaschen, die dann halt zu Garn verarbeitet werden. Und das hat eine Entwicklung und Ausmaße angenommen, die man früher wahrscheinlich noch nicht so vorhersehen konnte. Mittlerweile ist es so, dass die großen Konzerne sich auf die Fahne geschrieben haben, bis Jahr X wollen sie alle Textilien und Produkte aus AirPet machen, aus recyceltem PET. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass man ein Material, nämlich die PET-Flaschen, aus einer anderen Branche quasi entnimmt und dieses Material jetzt für Textilien verwertet und damit ein halbwegs funktionierender Kreislauf ja eigentlich unterbrochen wurde. Das heißt, man betreibt keine Kreislaufwirtschaft, sondern man betreibt eigentlich eine Sackgassenwirtschaft. Ja. Und was daran so wirklich problematisch ist, ist, dass die Textilindustrie, also die großen Spieler in der Sportbekleidung, haben sich ihrer Verantwortung dem eigenen Müll gegenüber, nämlich diesen Millionen Tonnen an Textilmüll jedes Jahr, komplett entledigt. Sie nehmen quasi jetzt ein neues Material, Airpad, und verkaufen uns Leuten das als nachhaltig, wobei es das halt eigentlich nicht ist. Und man wirft gar keinen Blick auf den Textilmüll. Und das ist das Thema, was uns am meisten stört, weil wir damit eigentlich jetzt eine Kuh oder eine Sau durchs Dorf treiben, die man schwer nur noch aufhalten kann. Die Leute verstehen jetzt, okay, Airpad, PET-Flaschen, ich tue damit was Gutes, also kaufen sie noch ein paar T-Shirts mehr. Und das ist wirklich ein Ansatz, der nach hinten losgegangen ist.
Das macht es natürlich auch für eine Firma wie uns oder eben vergleichbare Mitspieler schwierig, weil bis vor kurzem gab es eben konventionelle Bekleidung und das, was man so als öko oder nachhaltig bezeichnen könnte. Mittlerweile ist es aber alles nachhaltig, also im Denken der Menschen. Und dann zum Teil werden wir mit absurden Firmen verglichen und sagen, ach, Runamix, ja, okay, man beschreibt man so ein bisschen den Markenkern, das, was uns wichtig ist. Und Leute sagen, ach, das ist ja genauso wie, habe ich jetzt keine Lust, die Firma zu nennen oder so, aber die damit nichts zu tun haben, die dann vielleicht eine kleine Extrasparte haben, in denen sie recyceltes Ocean Plastic haben oder so. Das ist eben das, was es im Moment ganz schwierig macht und das sorgt für einen undurchschaubaren Dschungel voller Lianen und keiner hat eine vernünftige Machete, um da durchzukommen. Und das sorgt dafür, dass die Leute sagen, weißt du was, dann habe ich wirklich komplett den Überblick verloren. Dann kann ich auch weiterhin jetzt das bei H&M oder Decathlon oder eben dann einfach sehr günstig kaufen, wenn ich sowieso nicht begreife.
Was könnte denn helfen, das Ganze zu durchbrechen? Braucht es da gar die Politik oder was wären da eure Ansätze, um Herr, Frau der Lage zu werden?
Ja, ich glaube, da gibt es ein paar Hebel und Stellschrauben. Also zuallererst dieses Thema Greenwashing. Ich glaube, insgesamt ist es halt schwierig, in dieser ganzen Debatte mit Fingerpointing an den Start zu gehen. Also, dass die einen sagen, die anderen sind gut und die anderen sind schlecht, das ist eigentlich nicht zielführend. Ne? Auch große Unternehmen machen viel und versuchen, sich in gewissen Dingen zu verändern. Die haben es natürlich sehr viel schwerer als Shareholder-Value-getriebene Firmen, als ein kleines Label wie wir, einfach Sachen zu machen. Die müssen halt eine riesige Organisation umdrehen, um andere Stellschrauben zu drehen. Von daher sagen wir, Fingerpointing hilft erstmal nicht. Was sehr hilfreich ist, sicherlich ist von regulatorischer Seite, dass man zum Beispiel den Export von alten Textilien einfach mal unterbindet. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass alte Textilien in unseren Gefilden bleiben und die Unternehmen zusehen müssen, wie sie damit umgehen. Denn dann würde das am Hamburger Hafen einfach liegen bleiben und dann würde das nicht nach Kenia oder Tansania gehen. Und wenn dann Konzern X das auf den Hof bekommt, dann werden die sicher halt innerhalb von 12 Monaten eine ziemlich brauchbare Lösung haben, weil sie halt das Kapital haben, um damit umzugehen. Das ist das eine, also von regulatorischer Seite kann da was passieren. Von Marktseite her würde ich sagen, wenn die großen Unternehmen mehr an Synergien arbeiten und mehr an Standards arbeiten. Was heißt das? Ich meine damit, dass zum Beispiel die großen 3 Sportkonzerne sich auf ein Polymerrezept einigen und alle dieses verwenden und sich auch alle zusammensetzen und sagen, wir bauen Master-Recycling-Fabriken, um dieses Material, was wir gemeinsam in den Markt bringen, auch wieder zurückzuführen. Und da würden alle von profitieren am Ende. Das Kapital ist da, das Know-how ist da, sie könnten das. Es passiert aber nicht. Und solch eine Harmonisierung, sagt man ja dazu, also solch eine Harmonisierung im Markt würde sicherlich sehr viel bewegen, wenn die entsprechenden Player sich an einen Tisch setzen würden und das machen würden.
Und für mich gibt es nochmal so eine dritte Ebene, nämlich den Journalismus. Es gibt im Moment ja schon so Blogs oder Magazine wie Korrektiv oder eben auf so einem Greenwashing-Level ist es Flip, die eben ganz genau hingucken. Und das finde ich eben auch wichtig, dann niemand ist gezwungen jetzt oder noch nicht gezwungen jetzt irgendwie ökologisch zu arbeiten, aber es ist eben das noch viel Schlimmere als nicht ökologisch zu arbeiten ist, das nicht zu tun, aber es zu behaupten. Und das macht unsere Arbeit dann wiederum schwer, dass die Leute das nicht wirklich wertschätzen können. Und deswegen finde ich es genau richtig, dass es da mittlerweile JournalistInnen gibt, die genau hingucken, dann bei einigen Firmen nachfragen, um danach dann auch zu zeigen, okay, da wurden Dinge erzählt, die so nicht gepasst haben. Und Steffen und ich sitzen bei ganz vielen Produkten, sitzen wir uns gegenüber, sprechen darüber, okay, da könnten wir jetzt gerade in der Produktion 7 Euro sparen, was bei einem Produkt echt eine Menge ist. Oder da und da können wir, da müssen wir nicht 8 Wochen warten, sondern wir könnten das mit einem anderen Garn oder mit einem anderen Reißverschluss oder so, könnten wir das in 4 Tagen haben. Oder in 4 Tagen ist jetzt übertrieben, aber wirklich viel schneller als die ursprünglichen Lieferzeiten und so. Und dann gab es immer wieder Momente, wo wir uns angeguckt haben und gesagt haben, okay, nee, das entspricht nicht unserem Anspruch. Lass uns das so beibehalten, wie wir das geplant haben. Und deswegen sind wir auch froh, dass wir recht gelassen auf solche, auf solche Recherchen eigentlich gucken könnten. Und immer dann, wenn es sowas mal gab, sowohl mit Flip als auch mit der Brand 1, dass wir dann immer gesagt haben, okay, wir sind hier zum Glück auf der sicheren Seite weiterhin. Deswegen begrüße ich sowas enorm, dass da hingeschaut wird, weil wenn die Leute das nicht intrinsisch machen, also aus eigener Motivation sagen, ich versuche so korrekt wie möglich zu arbeiten in allen Bereichen und meine KonsumentInnen nicht anzulügen, dann muss ihnen das jemand anders beibringen.
Was steckt ihr euch als Firma denn für Ziele? So die klassischen Unternehmensziele wie irgendwie maximaler Umsatz, die können es ja gefühlt nicht sein, oder?
Doch, für uns ist auch Umsatz und auch die klassischen KPIs sind für uns auch wichtig, weil wir dann doch relativ schnell gemerkt haben, dass wir, wenn wir nicht nach diesen Maßstäben arbeiten, dass wir dann relativ schnell von der Oberfläche wieder verschwunden sind. Das ist das, was Henning vorhin angesprochen hatte mit Begehrlichkeit erzeugen. Wir müssen, also ein Hauptteil unserer Arbeit, unserer täglichen Arbeit ist es, die Köpfe im Marketing halt auch zu drehen und wir müssen versuchen, Neukunden zu gewinnen. Ohne Neukunden funktioniert das ganze Ding nicht. Das heißt, das haben wir schon. Wir haben so ein bisschen die Thematik, andere Impact-Startups haben den Vorteil, wenn sie, sagen wir mal, wir sitzen hier mit der tollen Firma Wild Plastic zusammen im Büro. Die haben eine super Mission, dass sie in unterschiedlichsten Ländern LDPE-Folie sammeln. Das ist so der Plastikmüll, den aktuell keiner haben will. Das verarbeiten sie zu Müllsäcken und zu anderen Beuteln. Und da kann man relativ gut den Impact messen, nämlich in Form von Tonnen, die man aus der Umwelt holt und dann entsprechend daraus was Neues produziert. Diesen Punkt haben wir aktuell nicht. Das heißt, wir können nicht sagen, wir haben Tonnen oder etwas dergleichen, wovon wir die Umwelt befreien. Bei uns ist es ja eher so, Cradle to Cradle, der Ansatz hat im Kern die Idee, Sachen wegzulassen, bestimmte Chemikalien wegzulassen. Wenn man sie nicht weglassen kann, muss man sie ersetzen durch andere Substanzen. Und das können wir schwer ausdrücken in Zahlen. Von daher sagen wir eigentlich, unsere Maßgröße sind neu gewonnene SportlerInnen, die umsteigen. Nehmen wir an, ein Läufer oder eine Läuferin hat ein bestimmtes Konsumbudget im Monat und das wird verteilt auf verschiedene Produkte und im Idealfall wird halt ein Teil, der für Sportkleidung vorgesehen ist, dann in unsere Produkte investiert. Und von daher sagen wir, desto mehr neue Kunden wir gewinnen, desto näher kommen wir eigentlich unserer Mission, dass wir halt viele Sportler davon überzeugen können. Genau.
Also diese Größe, die verändert eben bei uns alles im Tagesgeschäft. Das merkt man im Moment an einer Bestellung von der Hose. Wenn wir diese Hose, die da liegt, in 500 Stück bestellen, die gibt es in 3 Farben, das macht 1500, die gibt es in Female Male, das macht 3000. Das ist für uns schon dann eine wahrnehmbare Größe, die wir vorfinanzieren müssen. Ja. Jeder, mit dem wir zu tun haben, lacht sich schlapp darüber und sagt, kommt gerne bei mir wieder, ich habe da Lust auf, das mit euch zu machen, kommt gerne wieder, wenn ihr 15.000 bestellt, pro Style oder so. Und dann schluckt man natürlich erstmal. Und genauso, wenn eben die so jetzt so großen Ketten, die auch Sportbekleidung machen, wo ich eben sagte, da kostet eine Hose 12 oder 15 Euro. Die können das unter anderem deswegen machen, weil sie 50 oder 80 oder 120.000 Hosen produzieren. Viele dafür auch für die Tonne, aber eben auch in unterschiedlichsten Filialen, in unterschiedlichsten Ländern. Das ist bei uns nicht der Fall. Und deswegen ist natürlich ganz klar, in dem Moment, wenn wir von diesen Hosen ein paar mehr machen können, können wir andere Dinge besser machen. Also der Change, über den Steffen gerade sprach, der ist im Moment natürlich so auf die Welt gesehen denn doch sehr gering.
Und ein ganz wesentlicher Kern von unserer Mission ist, dass wir neuen Materialien eine Bühne geben. Oder auch alten Materialien, wie zum Beispiel Naturfasern, wie Biobaumwolle oder Merinowolle, dass man diese Materialien in den Sport holt. Und wir haben eigentlich so zur Maßgabe in den letzten 4 Jahren, solange es uns gibt, haben wir jedes Jahr eine maßgebliche Neuheit, so kann man sagen, an den Start gebracht. Und das ist für uns so ein bisschen der Maßstab. Wir wollen eigentlich jedes Jahr immer eine Neuheit an den Start bringen, die es so noch nicht gab, um diesen Materialdiskurs anzuregen und halt um anderen Materialien eine Bühne zu geben. Primär haben wir jetzt gerade so ein synthetisches Material, Nanea heißt das, mit dem wir arbeiten. Das kam aus der Heimtextilwelt und wir wollen das jetzt halt in den Sport holen. Und das ist für uns so eine Maßgabe, womit wir auch Impact generieren können.
Ein wichtiges Ziel für mich jetzt als jemand, der für Außendarstellung und Marketing zuständig ist, ist auch nicht wirklich messbar, aber für mich ist es immer wahnsinnig wichtig, den Leuten irgendwas beizubringen. Also unser Newsletter, der zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass er jede Woche sich abwechselnd mal 30 Euro und mal 30% und dann nochmal irgendwie ein Bundle von 2 zum Preis von einem oder ähnlichem sich abwechselt, sondern bei uns gibt es auch immer Informationen und Interviews und Zeitwissen. Und Steffen hat sehr hochgeklickte Artikel geschrieben über nachhaltige Laufschuhe und dann versuchen wir andere Themen aufzugreifen, bestimmte Entwicklungen. So ein bisschen dieses Thank you for learning with us, das schwebt immer über allem, dass wir versuchen, den Leuten, die sich für den Newsletter anmelden, dass wir versuchen, immer denen was mitzugeben.
Oh, den Blog habe ich natürlich schon gesehen. Ihr schreibt ja auch über andere Firmen. Die Terrorists of Beauty habe ich zum Beispiel wahrgenommen. Auch hier, finde ich, merkt man gut, dass ihr relevante Inhalte und Hintergründe mitgeben wollt.
Genau, das ist einfach von mir so ein bisschen angetrieben gewesen, weil ich selber eben auch feststelle, wenn ich jetzt manchmal zum Beispiel jemand postet eine Instagram-Kachel, klar, da ist auch wahnsinnig viel, da kann man es ja kaum filtern, muss man sagen, in sozialen Medien, da sieht man so viel, du trinkst im Sonnenuntergang Aperol oder so und dazwischen ist dann mal wieder irgendwie was Interessantes, aber eben da hatten wir das Ziel zu sagen, okay, wir bringen den Leuten einfach mal Dinge bei oder zeigen den Sachen, vielleicht finden die genauso spannend oder so. Und dadurch, dass ich dann ein recht umtriebiger Mensch bin oder mir solche Sachen viel angucke, gibt es dann immer wieder Sachen, wo ich sage, ach, das kann ich mir auch gut vorstellen, das passt genau in unsere Zielgruppe, dass man die jetzt nicht nur mit Runamix, sondern auch mit anderen Dingen so aufklärt. Und außerdem ist für uns natürlich jetzt im Fall zum Beispiel von Terrorists of Beauty ein Produkt, was man selber benutzt und dann auch ein Interesse daran hat, die dann zu pushen. Und so finde ich nur förderlich, wenn jemand anders dann das dann auch sieht.
Wo produziert ihr denn überhaupt? Und wer kann da vielleicht auch eure Standards erfüllen?
Tatsächlich haben wir uns die Wertschöpfungsketten fast alle dann selbst irgendwie aufbauen müssen. Wir arbeiten aber bei anderen Produkten, zum Beispiel bei unseren Biobaumwollprodukten, arbeiten wir mit einem Partner hier aus Buchholz in der Nordheide zusammen, die halt diese Wertschöpfungskette in Indien von A bis Z halt aufgebaut haben. Das ist eine Fairtrade, nach dem Fairtrade-Textilstandard zertifizierte Wertschöpfungskette, die halt diese Cradle-to-Cradle-Maßstäbe, die wir auch auf Materialseitigkeit haben, dann erfüllen kann. Und das machen wir dann in Indien. Unsere aktuelle Trikotproduktion, die wir mit dem FC Internationale aus Berlin an den Start bringen, das Trikot nennen wir dieses Projekt, das lassen wir in Portugal fertigen. Auch komplett alles dort, das heißt alles im Umkreis von 20 Kilometern wird dort gestrickt, gefärbt, genäht und dann in Deutschland gelagert. Dann arbeiten wir mit einer Näherei in Polen zusammen, wo wir unsere Cradle-to-Cradle Running Shorts produzieren, sodass wir eigentlich für unterschiedlichste Produkte unterschiedliche Wertschöpfungsketten haben, die wir da nutzen. Also nicht alles in einem Land machen.
Ja, ich sehe jetzt hier auf dem Tisch das Fußballtrikot liegen, das Laufshirt liegt direkt daneben. Gibt es denn demnächst vielleicht auch noch andere Bereiche, in die ihr gehen wollt?
Ja, das hat sich gerade vor einiger Zeit so ein bisschen verändert. Wir hatten ursprünglich den Ansatz, irgendwann die erste Anlaufadresse für den Sport zu werden. Und völlig egal, ob du Stand-Up-Paddling machst, dann kriegst du das Board bei uns. Oder ob deine Frau Tennis spielt, so dann kriegt die ihr komplettes Outfit und aber auch Tennisschläger und eine super nachhaltige Bälle bei uns. Das war so unser grobes Ziel, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, okay, wir decken im Moment sowas wie, ich sag jetzt einfach mal 7000 LäuferInnen ab, die schon von uns dann irgendwas bestellt haben. Ich kann Steffen mich korrigieren, ob diese Zahlen ansatzweise stimmen.
Es sind ein paar mehr.
Ja, genau. Glücklicherweise sind es ein paar mehr. Und jetzt greifen wir 7000 TennisspielerInnen an. Und als nächstes dann HockeyspielerInnen oder so. Anstatt zu sagen, nee, das Laufen ist doch unsere Kernkompetenz, da lass uns gerade die Energie und so den kreativen Geist auch reinschieben, anstatt jeweils neue Baustellen aufzumachen. Das macht es einfach deutlich schwieriger. So. Die, insbesondere, wenn man sich so produktseitig gar nicht unbedingt so wahnsinnig vergrößern würde, das hätte jetzt in diesem Fall halt bedeutet, wir machen, wenn man jetzt bei dem Beispiel Tennis bleibt, eine, ich sag mal, vierteilige Kollektion. Damen, Herren, macht dann 8 neue Teile in einem Shop. Und das für jede Sportart oder so, man vergrößert sich enorm, man verliert enorm den Fokus. Wir müssen uns jedes Mal auf einen neuen Bereich, wer sind eigentlich die aktuell die SportlerInnen, mit denen man dann zusammenarbeitet, wer sind die InfluencerInnen im Bereich Tennis und so weiter. So müsste man sich das, deswegen haben wir eigentlich gesagt, unsere Kernkompetenz soll aktuell erstmal der Laufsport bleiben. Ich wiederum benutze halt viele von den Sachen auch für andere Sportarten. Ja, klar. Und das haben wir zum Teil visuell auch kommuniziert. Also vieles davon kann man für Yoga benutzen oder eben klar. Für Functional Fitness und Ähnliches. Du kannst im Gym anziehen. Aber dass wir eben gesagt haben, wir machen jetzt ein Rennradtrikot oder so, dann müsste man wirklich nochmal sagen, okay, das eröffnet uns eigentlich zwar neue Welten, aber eben auch eine Menge neue Hürden. Ja, und zum Fußball kann Steffen eigentlich mal erzählen, wie das
losgeht. Genau, der FC Internationale in Berlin ist ein Verein, der seit den 80er Jahren eigentlich für gesellschaftspolitische Themen dasteht. Man kennt diesen Verbandsligisten oder Landesligisten mittlerweile auch über die Grenzen von Berlin hinaus für diese Themen. Und wir hatten da schon verschiedene Kollaborationsprojekte. Ich hatte da mal eine Jugendmannschaft so ein bisschen zum Thema Kreislaufwirtschaft aufgeklärt, habe da so ein paar Workshops mit denen gemacht und den Anton Kliszewski, der das maßgeblich vorantreibt, eigentlich im gesamten deutschen Amateursport. Wir haben uns oft ausgetauscht und dann hatte der FC Internationale halt eine Ausschreibung gestartet, weil sie einen neuen Ausstatter gesucht haben und erstmalig hat das überhaupt ein Amateurclub gemacht und zweitens hat dieser Club dann auch noch die Nachhaltigkeitskriterien gleichgewichtet mit den ökonomischen. Und dann haben Henning und ich uns halt angeschaut und haben gesagt, komm ey, wir müssen uns da jetzt drauf bewerben. Das ist ein Perfect Match. Und zusammen mit einer anderen Firma, der Firma Hakro aus Schrotzberg, aus Baden-Württemberg, haben wir dann uns da drauf beworben und haben dann den Zuschlag da bekommen und entwickeln seit Frühjahr diesen Jahres halt gemeinsam das Trikot. Das Trikot zeichnet sich dadurch aus, dass es halt ein mit Cradle-to-Cradle zertifizierten Materialien produziertes Trikot ist, was neben dieser nachhaltigen Thematik zudem dadurch auffällt, dass es vorne auf der Brust anstatt einem Sponsor den No Racism Print von FC Internationale innehat, was dieses Produkt so ein bisschen zu, wir scherzen immer und sagen immer, es ist die eierlegende Wollmilchsau, aber wirklich so. Und deswegen ist das schon ein ganz besonderes Projekt für den Fußball, weil erstmalig halt so ein Cradle-to-Cradle angedachtes Produkt auf den Rasen kommt. Und wir wollen die Teile natürlich dann auch vom Verein wieder zurückholen, zurückführen und dann Faser-zu-Faser-Recycling betreiben, sodass wir eigentlich versucht haben, da alle Aspekte eines guten Trikots mal wirklich reinzupacken. Und das ist ein Pilot im Sport, das ist uns klar, das ist auch ein Experiment. Das hat viel mit Mut zu tun, auch vom Verein, auch viel mit Konsequenz. Und da freuen wir uns einfach, dass wir das gemeinsam jetzt mal angehen konnten.
Also wenn ich zum Beispiel ganz am Anfang gesagt habe, dass es eben um Begehrlichkeit geht oder dass wir alle deutlich weniger konsumieren sollten. Ich bin ein sehr großer Fußballfan und es gibt ja eigentlich keinen Bereich, wo so eine Begehrlichkeit geschaffen wird, insbesondere bei Trikots, nämlich an Anfang der Saison wird den Fans jeweils ein neues Trikot präsentiert und es soll sich natürlich größtmöglich unterscheiden. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, unsere Vereinsfarben sind braun-weiß-rot oder schwarz-weiß-blau oder gelb-grün oder so, dann könnte man ja sagen, gut, man hält es simpel und von da an hat man ein Trikot, was sehr simpel gehalten ist, aber was jedes Jahr funktioniert. Und jeder in Europa kennt dieses Trikot von St. Pauli oder Venedig oder von Athen oder so. Jeder kennt das. Stattdessen wird ja gesagt, okay, mit diesen Farben und ganz vielen anderen Farben, die dann katastrophalerweise oftmals noch dazugenommen werden, wird dann herumexperimentiert, um immer wieder neue Welten zu schaffen, anstatt zu sagen, eigentlich könnte man aber eben auch sagen, naja, gut, wir haben ein sehr gutes Trikot und das kann jedes Jahr gekauft werden, es gibt aber keinen Grund, sich jedes Jahr ein neues zu kaufen. Aber so wie eben auch bei jedem anderen Verein, gibt es ja auch bei meinem Verein Leute, die Trikots sammeln und Ähnliches und nur darauf warten, dass die Trikots rauskommen und man sie sich dann wieder kauft. Und das ist eigentlich ein völlig absurder Ansatz. Plus natürlich super viele Replikas und absurde Preise. Das Nationalmannschaftstrikot hat 170 Euro, glaube ich, gekostet oder so. Also wenn man sich dann vorstellt, wie das produziert ist, mit was für Margen die arbeiten oder so, dann ist es wirklich absoluter Wahnsinn. Also wie teuer mittlerweile Trikots geworden sind, obwohl man weiß, da ist nichts Sauberes dran. Also auf jeden Fall auch eine Branche, der wir sehr froh sind, dass wir da jetzt ein Stück weit irgendwie eine Veränderung mit anstoßen konnten.
Sind so Kooperationen wie mit dem FC Internationale auch für euer Marketing relevant? Ich will jetzt nicht von, vielleicht nicht von Influencern sprechen. Trotzdem kann doch so ein FC Internationale gefühlt auch für euch die richtigen Werte transportieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich erhoffen wir uns von dieser Geschichte jetzt nicht nur 1000 Trikots zu produzieren oder so. Das begrüßen wir alles, aber insgesamt erhoffen wir uns natürlich damit auch irgendwo eine Welle losstarten zu können. Das hat man jetzt im Rahmen der Präsentation in der letzten Woche und eben das, was es im Rahmen der Europameisterschaft, die jetzt gerade zu Ende ging, gewesen. Und klar, freuen wir uns über jegliches Publishing aktuell darüber, auch einfach, weil wir merken, gut, es scheint offensichtlich einen Bedarf zu geben, gerade in der Journalie über so die Dreckigkeit von Trikots zu sprechen.
Ich sehe hier auf dem Tisch auch ein bedrucktes Shirt mit durchaus ansprechendem Design liegen. Also ich würde es tragen. Wie wichtig ist das Thema Designen für eure Mission? Wenn, denke ich jetzt, Menschen ja ein Produkt länger als eine Saison tragen sollen, ist das doch wahrscheinlich nicht ganz so unrelevant, oder?
Zeitloses Design hat bei uns von Anfang an irgendwie eine wichtige Thematik gespielt. Wir haben begonnen mit sehr schlichten Styles, auch mit sehr schlichten Farben, auch mit klassischen kommerziellen Farben wie einfach einem Anthrazit oder Schwarz, Grau. Haben dann gemerkt, okay, wir müssen schon auch ein bisschen Farben mit reinbringen ins Spiel, um aufzufallen, um da auch irgendwie attraktiv zu sein. Aber von vornherein ist uns immer wichtig, dass die Produkte gut aussehen, ne? Und das ist, und auch, dass sie kombinierbar sind. Und das ist, glaube ich, gerade im Laufsport immer noch so ein Thema. Ich weiß nicht, wenn man sich jetzt mal bei den verschiedenen Laufveranstaltungen die Shirts zum Beispiel anschaut, dann fragt man sich oft, wie da und wer da designt hat. Es wird ja von so vielen Leuten getragen. Und warum gibt es nicht einfach mal Teilnehmer-Shirts bei so Läufen, die gut aussehen, die man auch danach noch gerne tragen würde? Und diesen Anspruch haben wir halt auf jeden Fall für alle unsere Produkte.
Oftmals eben auch mit Jahreszahlen versehen. Und dann, ich bin jahrelang oder ein halbes Jahrzehnt in ganz Europa so Halbmarathons gelaufen. Oftmals gab es dann da Finisher-Shirts einfach oder so Starter-Shirts in so einem Beutel dazu. Die habe ich danach nie wieder angezogen. Auch weil ich selbst ich gehe im Dunkeln, im strömenden Regen laufen, da hatte ich schönere Shirts als die. Also da fragt man sich zum Teil, gut, dann haben da 30.000, 25.000 Menschen teilgenommen und alle haben dieses T-Shirt bekommen und so. Das ist eigentlich echt ein absurder Ansatz.
Ja, ich kann die teilweise wirklich fragwürdige Farbwahl nur unterstreichen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eure Produkte kennenlernen, wo bekomme ich sie denn?
Also wir sind 2020 im Frühjahr das erste Mal mit Ware im Markt gewesen und haben dann durch Corona feststellen müssen, dass wir nur noch online stattfinden dürfen, sodass wir seitdem eigentlich eine Digitalmarke sind. Wir verkaufen unsere Produkte über unseren eigenen Online-Shop www.runemix.com. Das ist so das Hauptanlaufzentrum. Wir haben relativ guten Kundensupport. Unsere Kollegin Lina managt das und geht auf alle Kunden, Kundinnenfragen ein, sei es zu den Größen, wenn getestet werden will. Das ist so der Hauptkanal. Und wenn jemand in Hamburg uns kennenlernen möchte, dann sind wir in der Speicherstadt vor Ort und freuen uns immer, wenn jemand auch vorbeikommt und das vor Ort gerne mal sich anschauen möchte. Im stationären Handel sind wir aktuell nicht flächendeckend vertreten.
Ja, hier noch ein kleiner Nachtrag. Ihr hattet ja eine Kooperation mit dem Heller Halbmarathon hier in Hamburg. Dort habe ich euch auch tatsächlich das erste Mal entdeckt. Vor mir liefen Menschen mit den Shirts und sie sind mir optisch so positiv aufgefallen. Was ist denn, was hat es denn mit dieser Kooperation mit dem Heller Halbmarathon auf sich? Und sind da vielleicht noch andere Dinge geplant?
Mit dem Veranstalter des Heller Halbmarathons, also BMS, die ja noch nun ganz unabhängig vom Halbmarathon sehr, sehr viele andere Läufe in Hamburg organisieren, auch für unterschiedlichste LäuferInnen-Typen, würde ich sagen, Mit denen haben wir schon vor sehr langer Zeit eigentlich Kontakt gehabt. Und zwar habe ich vor vielen Jahren eine sehr große Laufgruppe gehabt, die sich mittwochs immer getroffen hat oder immer noch trifft. Und die ist zum damaligen Zeitpunkt sehr groß gewesen. Dafür habe ich mich mal mit dem Chef von BMS, Steven, getroffen und so ein bisschen ausgetauscht, was man eben machen könnte. Haben dann auch über das Thema Nachhaltigkeit, und ich erinnere das noch genau, ich bin sowas wie 2-3 Monate bei Runamics mit im Boot gewesen. Also habt ihr gerade dieses ganze Thema eigentlich erst kennengelernt, und dann sprachen wir auch so ein bisschen über Nachhaltigkeit bei Läufen. Wie kann man eigentlich so ein diese Einweg-Plastikbecher ersetzen, weil einfach mit Mehrwegbechern geht es natürlich nicht und so weiter. Da gab es ganz viele schon irgendwie spannende Ansätze, und wir sind dann so verblieben, dass wir sagten, okay, super, dann lass uns doch in den nächsten Wochen gemeinsam loslegen. Dann, wie wir alle wissen, wurde die Welt einmal durcheinander gewirbelt, und nicht nur der Halbmarathon wurde abgesagt, sondern auch alles andere. Das hat unsere Arbeit mal kurz eingestampft. Und wir sind dann aber eben, als es dann wieder ging, zusammengekommen und arbeiten heute jetzt auch an unterschiedlichen schönen Projekten. Und die verstehen vor allen Dingen eben auch eine ähnliche Vision. Man muss da jetzt nicht so Türen eintreten, sondern eigentlich rennt man offene Türen ein, sondern die haben immer sehr viel Lust, mit uns für eine ähnliche Vision zu stehen und sind auch bei unseren Produkten dann, also bei dem, was sie mit uns zusammen machen, nicht nur rein finanzgetrieben, sondern sagen, okay, wir wollen gerne ein Teil der Veränderung sein.
Was sind denn eure Pläne und Visionen für die nächsten Jahre?
Das Thema mit den neuen Produkten hatte ich schon angesprochen. Das ist uns sehr wichtig. Wir werden dieses Jahr noch ein für uns wichtiges Produkt mit an den Start bringen, nämlich eine Laufjacke oder einen Windbreaker. Das ist immer so ein schwieriges Thema bei uns gewesen aufgrund der Materialitäten. Und jetzt bringen wir halt ein reines Naturfaserprodukt an den Start in diesem Winter, sodass wir in der Lage sind, das ist auch so ein bisschen unser Ziel, den Läufer, die Läuferin von Kopf bis Fuß eigentlich mit unseren Sachen einzukleiden. Weil am Ende macht es, wenn du die Mission halt gut findest und auch die Materialien und die Idee dahinter, dann macht es halt nur Sinn, dass du dich auch von Kopf bis Fuß einkleiden kannst, ne? Und deswegen ist das für uns ein wichtiger Meilenstein. Socken werden noch dazukommen, sodass wir erstmal in der Lage sind, überhaupt einen ganzen Läufer quasi einzukleiden. Und das ist, dann haben wir einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht. Und dann schauen wir in Zukunft sicherlich auch mal über den Tellerrand von Deutschland hinaus, wo wir uns überlegen, okay, macht es vielleicht auch Sinn in Benelux und auch in Skandinavien, wo die Märkte durchaus auch offen für genau diese Thematiken sind, dass wir da auch mal reinschnuppern werden. Das ist erstmal so, die nächsten Steps.
Genau, bei uns, wenn man sagt von Kopf bis Fuß, dann endet es leider bei den Socken. Ein eigener Schuh, das ist zwar immer mal wieder Thema gewesen bei uns, und es gibt auch von geskribbelten Modellen und Materialien, die wir uns haben zuschicken lassen und so, aber es ist eine so enorm große Baustelle, und was man nicht vergessen darf, ist, dass da dann halt bei anderen Laufschuhfirmen, dann sitzen da 60-köpfige Teams dran, die sowas erarbeiten, und das können wir nicht einfach. Denn zum Teil sind es auch keine klassischen Designfragen, sondern oder vieles von dem, was wir hier sehen oder über das wir sprechen, sind keine Designfragen, sondern dann sagt man, ja, das sieht ja total super aus, diese Laufjacke, die funktioniert aber nicht. Also wir haben auch schon vor 1,5 oder vor 3,5 Jahren Dinge eingestampft, weil wir einfach sagten, okay, das kann man so nicht loslassen. Oder wie ich jetzt manchmal schon erzählt habe, wenn ich mich mit Leuten über unsere Hose unterhalte, die Hose, die wir jetzt auf dem Markt haben, ist die 6. oder 7. Version, gemessen an den ersten 3 Prototypen oder so. Und dann sind Steffen und ich damit wieder laufen gegangen, haben uns wieder angeguckt und gesagt, nee, das funktioniert so nicht, sondern wir wollen ja auch gute Produkte machen, die gute Sporteigenschaften haben, nicht stinken, man schwitzt nicht sonderlich und vor allen Dingen die auch lange halten, weil ansonsten beißt sich natürlich so diese ganze Nachhaltigkeitskatze in den Schwanz. Und wenn wir sagen, okay, die ist auch super Material, die hält aber leider nur ein halbes Jahr. Und so, das, genau, aber ansonsten sind wir produktseitig da in einer sehr schönen Entwicklung. Ein paar Dinge werden ersetzt und andere Dinge werden erweitert. Das mit der Jacke ist ein Riesenziel von uns gewesen, ganz lange, und die jetzt auf die Straße zu bringen, enorme Freude. Es fühlt sich insgesamt gerade so ein bisschen bei Runamics für mich eben so an, als hätte man jetzt wie so ein Bauer jetzt 2 Jahre lang den Acker bestellt, und es wäre jetzt so nach und nach, hätte man jetzt mit unterschiedlichen Punkten, könnte man jetzt die Ernte reinholen. Damit meine ich jetzt gar nicht nur so finanziell, dass ich sage, okay, die nächsten Jahre wird jetzt abgesahnt, sondern eher, so, wir haben jetzt ein ganz schön Learning gehabt, was Material betrifft. Wir haben ganz schön Learning, was Meta und Google und wie man Ads macht und wie man was im Internet funktioniert oder so. Oder so nach und nach eben gibt es eben ganz viele Learnings, und da freue ich mich drauf, jetzt eben zu sehen, gut, bestimmte Dinge funktionieren jetzt langsam so, wie man sie gerne haben möchte, und kann davon jetzt an eben weiter optimieren.
Wie teuer sind eigentlich eure Produkte, gerade ja im Vergleich zu anderen Marken?
Tatsächlich sind wir wahrscheinlich so im Mittelfeld angesiedelt. Also es gibt Laufsportmarken, die sind sehr teuer. Da kostet das Laufshirt dann über 100 Euro. Und wir sind da so sicherlich im Mittelfeld mit 69 Euro für ein Laufshirt, 79 für eine Shorts. Das ist so im gesunden Mittelfeld zwischen ganz am Anfang Decathlon und ganz am oberen Ende sowas wie Satisfy Running, die halt sehr boutiquemäßige, hochwertige, teure Laufkleidung anbieten.
Wobei man sagen muss, dass ich natürlich, wie in vielen anderen Bereichen, ich sage mir jetzt auch einfach, ohne dass ich es esse, aber wenn man über Steaks spricht oder so, dann haben sich viele Menschen daran gewöhnt, dass ein Steak 99 Cent kostet oder so und nicht 15 Euro und deswegen auch keine Seltenheit ist. Und so wie wir eben auch sagen, ey, du brauchst keine 40 Laufshirts oder sage ich mal 25 Laufshirts, sondern du brauchst eigentlich drei und die sollst du dann auch lieben, die sollen alle gut passen und wenn dir unseres nicht zusagt, dann schickst du das auch zurück oder so. Alles in Ordnung, aber das sollte halt viel mehr das Ziel sein, anstatt dass man so eine riesig große Produktpalette hat. Und das sorgt eben auch dafür, dass bestimmte Menschen oder nicht bestimmte Menschen, sondern viele Menschen haben sich daran gewöhnt, dass auch Sportbekleidung wahnsinnig wenig kostet. Und das sind dann plötzlich Preise, mit denen man sich vergleichen muss. Eben wenn dann das Beispiel, was ich eben hatte, dass eine Hose 15 Euro kostet, damit müssen wir uns dann plötzlich messen. Ich kann mich aber jetzt, wenn du noch ausreichend Zeit hast, können wir uns gerne hinsetzen und ich kann dir, so viel Zeit wirst du nicht haben, kann ich mich nämlich gerne mit dir hinsetzen und dir einmal vorrechnen, warum die eine Hose 15 kostet und unsere 85 zum Beispiel. Und beides aber irgendwie seine Begründung hat aus unserer Perspektive. Ich will gar keine 15 Euro Hosen herstellen, so wie wir das aktuell auch machen. Dann würde irgendjemand anders ganz, ganz wenig dran verdienen oder man würde auch bestimmte Dinge komplett verzichten und so. Und ich glaube, wir alle sind nicht päpstlicher als der Papst und dann hat vielleicht jeder von uns irgendwo schon mal bei Temu was bestellt oder jemand anders hat zum Grillen irgendwie ein sehr billiges Steak oder so. Aber man muss sich eben immer bewusst sein, diese Preisersparnis, die zahlt irgendjemand anders. Entweder unsere Umwelt oder eine neunjährige Arbeitskraft in Bangladesch.
Ja, am Ende, da fahre ich wahrscheinlich mit zwei hochwertigen, teureren Hosen etwas besser und günstiger, da diese ja auch hoffentlich länger halten als die Modelle für 15 Euro. Soweit, Mensch, ihr beiden. Cooler Ritt, coole Mission, auf der ihr da unterwegs seid. Alles Gute euch und ich hoffe, bis ganz bald. Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, ciao.